ARD.
Der beige-grüne Kleinbus mit 10 Leuten wird schon eine Weile durch Hamburg. Vor allem die jungen Typen auf den Rückbänken sind müde und genervt. Es ist fast Mitternacht. Sie sind schon seit 2,5 Tagen unterwegs. Aus England angereist für ein Engagement im Indra. Das ist in der Nähe der Reeperbahn. So viel wissen sie. Was das bedeutet, wissen sie nicht. Sie sitzen eingepfercht zwischen Gitarrenkoffern, Verstärkern und einem zerlegten Schlagzeug. Auf dem Dach Koffer und Taschen, angebunden und unter eine Plane gestopft. Zum Glück, denn es regnet. Hamburger Sommer eben. Und wo ist jetzt diese Reeperbahn? Es ist der 16. August 1960. Die Jungs mit Elvis Tolle, die in diesem Bus sitzen, auf der Suche nach einem Club auf dem Hamburger Kiez, das sind die Beatles. Naja, nicht wirklich die Beatles, die jeder kennt. Noch nicht. Die 5 Typen im Kleinbus, die sind nur eine einfache Rock'n'Roll-Tanzkapelle, gerade aus der Schule raus. Nur 3 von ihnen beherrschen ihr Instrument richtig. Das Engagement in Hamburg haben sie einem Zufall zu verdanken und einem Kiezwirt, der alle Warnungen vor der Penner-Gruppe aus Liverpool ignoriert hat.
Do not send that awful band, that bum group, the Beatles over.
Und die Jungs eingekauft hat und es bald bereuen wird. Denn als die Beatles am nächsten Abend in einem runtergekommenen Stripclub auftreten, springt kein Funke über. Schlappe Gitarren, zögerlicher Gesang, kein Drive. Die Band steht nur rum, ist nicht eingespielt und lahm. Die wenigen Gäste sind gelangweilt. Niemand, wirklich niemand, hätte auch nur eine Mark darauf gewettet, dass diese Band nur 3,5 Jahre später komplett durch die Decke geht.
The Beatles, bring them on! I've been saying that I could say.
Wie wird aus einer Pennergruppe die bekannteste Band der Welt? Wie werden aus so unbedarften Jungs absolute Superstars? Die Antworten auf diese Frage liegen in Hamburg. Denn ohne Hamburg keine Beatles. Große Freiheit. In dieser Seitenstraße der Reeperbahn hält der beladene Kleinbus in jener regnerischen Sommernacht. Alle steigen aus. Die 5 jungen Musiker und dann noch 4 Männer und eine Frau. Einige werden wichtig in dieser Geschichte. Andere sind einfach nur dabei. Sie begleiten die 5 Beatles. Richtig, 5, nicht 4. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, die kennt man ja. Außerdem Pete Best, der damalige Schlagzeuger, heute fast vergessen, und der 5. Beatle, Bassist Stuart Sutcliffe. Er wird eine tragische Rolle in dieser Geschichte spielen. Und Ringo? Der ist nicht dabei. Noch nicht. Alle sind erledigt von der langen Fahrt, erinnert sich Paul McCartney.
We ended up in Hamburg at very late one night. We got the timing wrong.
Es ist später als geplant.
There was no one there to meet us, but we could find Hamburg off the map.
Hamburg finden sie auf der Karte, aber die Stadt ist groß.
But then trying to find St. Pauli, the little district, and Reeperbahn, but everyone knew. Oh, Reeperbahn, ja, ist das da? Ja, wohl, Mist, ich gebe es gerade aus.
Sie müssen nach St. Pauli.
We went down. Well, we found the street and the club, but it was all closed. But we were there with no hotel or anything, and it was now bedtime.
Sie finden den Club, aber der ist geschlossen. Hotel gebucht haben sie nicht. Was macht man da?
So we managed to shake up someone.
Die Nachbarn rausklingeln.
From a neighboring club or something. They found the guy, and he opened the club. And we slept the first night in the alcoves on the little red leather seats.
Die erste Nacht in Hamburg verbringen die Beatles in einer Ledersitzecke in einem Club, mitten auf dem Kiez. Reeperbahn, große Freiheit, das berüchtigte Rotlichtviertel Hamburgs. Hier versaufen Seeleute ihre Heuer. Prostituierte warten auf Freier, Zuhälter kassieren ab. Sex ist eine Ware. Kneipen, Stripshows, Schlammcatchen, Eselreiten, Leuchtreklamen und Schilder, die für Tanzbars oder Nachtclubs werben. Und Gangster, organisierte Kriminalität, Schlägerei.
Everything was such a buzz, you know, being right in the middle of the naughtiest city in the world.
Die schlimmste Stadt, die sündigste Meile der Welt.
17 years old, it was kind of exciting.
George Harrison ist erst 17 und etwas überfordert.
And learning, you know, about all the gangsters and there's the transvestites and there's the, you know, it was like that, there's the hookers.
Es ist dunkel auf dem Kiez, gefährlich, aber auch aufregend. Die fünf Jungs aus Liverpool sind gleichzeitig geschockt und fasziniert. Wo sind sie hier gelandet? Das hier ist keine Heldenstory, kein kometenhafter Aufstieg. Es ist eine Geschichte voller Rückschläge und Tragik, aber auch von Hoffnung, Glück und Liebe. Eine Geschichte von ein paar einfachen Jungs aus der unteren Mittelschicht und Arbeiterklasse Liverpools, die raus wollen. Groß rauskommen wollen.
I say, where are we going, fellas? And they go, to the top, Johnny.
Natürlich eine Geschichte voller Rock'n'Roll. Und die Hauptrollen spielen die Beatles und der Hamburger Kiez. Ich bin Oke Bandixen und das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur. Folge 1, Places I Remember.
There are places I remember.
Auf die Frage eines Reporters, wie es war, in Liverpool aufzuwachsen, hat John Lennon mal gesagt, we didn't grow up in Liverpool, we grew up in Hamburg. To grow up, das kann man mit aufwachsen übersetzen, aber eben auch mit groß werden. Die Beatles sind in Hamburg groß geworden. Live waren wir nie besser, hat Lennon auch gesagt. Was ist da passiert in den ersten Jahren der Beatles in Hamburg? Das ist eine Frage, die mich schon ganz lange beschäftigt. Ich bin Autor, Podcaster und Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Diese Geschichte ist auch meine Geschichte. Nicht, weil ich dabei war, sondern weil die Beatles mein Leben begleiten. Ich bin Fan. Spätestens seit diesem Tag im Dezember 1980.
Der britische Popmusiker und Komponist John Lennon fiel im Alter von 40 Jahren einem Mordanschlag zum Opfer. Er gilt allgemein als Initiator und treibende Kraft der Beatles, der bisher erfolgreichsten Band in der Geschichte der Popmusik. No,
8. Dezember 1980. Da bin ich 10 Jahre alt. John Lennon ist erschossen worden. Unglaublich. John Lennon, tot? Der eine von den Beatles? So viel weiß ich schon, die Beatles, klar, die sind doch immer da. Bei uns läuft das Radio den ganzen Tag, vor allem in der Küche. Und meine Eltern haben ein Doppelalbum der Beatles, Vinyl natürlich. Heimlich gehe ich manchmal an die neue Stereoanlage und lege es auf. Vorsichtig. Erst den Staub abwischen, mit diesem speziellen Tuch, dann den Tonkopf mit dem schwarzen Pinsel reinigen und danach den Tonarm langsam herunterlassen, hat mir mein großer Bruder gezeigt. Ein magisches Ritual. Und dann die Musik.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right.
Zwei Wochen nach John Lennons Tod ist Weihnachten. Und mein Onkel schenkt meinen beiden älteren Schwestern zwei Beatles-Platten mit großer Geste, weil er der Meinung ist, dass die ja jetzt im Wert steigen, wie Aktien, weil es die Beatles ja jetzt nie wieder geben wird. Tja, falsch gedacht. Inzwischen, ich habe nachgesehen auf Online-Plattenbörsen, würde man wohl so zwischen 15 und 20 Euro für diese Platten bekommen. Richtig viel Geld gibt es für erste Pressungen, Seriennummer 1 oder so. Oder eben signiert. Oder irgendeine Fehlpressung, die eigentlich gar nicht veröffentlicht werden sollte. Und die höchsten Preise werden gezahlt, wenn die Platten ungespielt sind. Und das sind unsere Beatles-Platten nicht. Meine Geschwister und ich legen sie natürlich sofort auf und hören sie immer wieder, immer nochmal. Großartige Musik, traurige Musik, wunderbare Musik. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. Eine wahre Flut bricht über die Welt und mich herein nach der Ermordung von John Lennon. Ständig laufen die Songs im Radio. Es gibt Sondersendungen, Dokumentationen, Poster in Zeitschriften. Jeder berichtet über die Band. Ich sehe, lese, höre alles, was ich kriegen kann. Eine ganze Musikwelt geht mit einem Feuerwerk über mir auf und leuchtet bis heute. Zwei Jahre später, so mit 12, entdecke ich in der Bücherei in Bredstedt, der norddeutschen Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, ein Buch, das einen merkwürdigen deutschen Titel hat. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Das Buch ist die erste und einzige von den Beatles autorisierte Biografie der Band. Geschrieben 1967 vom britischen Journalisten Hunter Davis. In diesem Buch steht auch eine Menge über die ersten Jahre der Band. Und auch, dass sie von August 1960 bis Dezember 1962 immer wieder in Hamburg gespielt haben. Genauer gesagt auf St. Pauli. Reeperbahn, große Freiheit. Ich lese von verrauchten Kellerkneipen, Lederklamotten, Rotlichtmilieu. Von einer miesen Band auf miesen Bühnen. Und ich kann es nicht glauben. Scherben, Schmutz, Schlägereien. Wie passt das bitte zusammen mit diesen Sonnenstrahlen aus Musik, diesen ansteckenden Melodien von vier Freunden voller guter Laune? Songs, die mich trösten, Hoffnung geben, Spaß machen. Diese Frage lässt mich bis heute nicht los. Ich habe dazu viel gelesen. Regalmeter Bücher über die Beatles stehen bei mir rum. Zeitschriften. Ich habe über die Jahre viele Interviews geführt, Radiobeiträge gemacht, Features, Reportagen. Einige halten mich für, sagen wir mal, überinteressiert in dieser Sache. We grew up in Hamburg. Das Lennon-Zitat. Live waren wir nie besser als dort. Mich fasziniert einfach immer noch, dass genau hier in Hamburg, in den 2,5 Jahren zwischen Kiezabsteige und mitreißenden Gute-Laune-Songs, in diesem scheinbaren Widerspruch der Schlüssel für den Erfolg der Beatles liegt. In diesem Podcast erlebt ihr mit mir diese unglaubliche Geschichte. Aber wie erzählt man eine Geschichte, wenn viele Protagonisten nicht mehr leben oder einfach viel zu berühmt sind, um mit einem deutschen Journalisten zu sprechen? Paul und Ringo habe ich natürlich angefragt, ob sie mir ein Interview geben. Sie haben sich, wenig überraschend, nicht zurückgemeldet. Aber zum Glück sind unsere Archive voller O-Töne der Beatles. Auch zu ihren ersten Jahren in Hamburg. Sie werden also in diesem Podcast zu Wort kommen. Außerdem habe ich ein ziemlich großes eigenes Archiv. All diese Interviews, die ich mit den Weggefährten geführt habe. Ihr wisst schon, es ist irgendwie mein Thema. Aber dennoch, einige Leute, die ganz am Anfang dabei waren, leben noch. Also habe ich Mails geschrieben an Pete Best zum Beispiel. Er antwortet nie, diesmal auch nicht. Und an Barry Chung über Umwege. Barry wer? Ganz ehrlich, den kennen nur Hardcore-Fans wie ich. Kein Wikipedia-Eintrag und nur ganz wenige Google-Treffer. Aber Barry war dabei. Er ist 1960 mit den Beatles nach Hamburg gekommen. Die sind ja nicht alleine los in dem Bus. Gefahren ist Alan Williams, der erste Manager der Beatles. Er lebt auch nicht mehr, aber sein Schwager lebt noch. Und das ist, genau, Barry Chung. Dem schreibe ich auch eine Mail. Und Er antwortet. Als ich die Nachricht in meinem Postfach sehe, muss ich erstmal Luft holen und mich hinsetzen. Er will gern mit mir reden, sehr gerne sogar. Er würde sich freuen, mir alles zu zeigen und zu erzählen. Das ist unglaublich. Ein quasi unbefragter Zeitzeuge nach 64 Jahren. Er lebt immer noch bei Liverpool. Nach ein paar weiteren Mails steht fest, ich werde ihn treffen. In Liverpool. Ich brauche zum Glück keine 36 Stunden von Hamburg nach Liverpool, wie die Beatles auf ihrer ersten Reise. Aber der Direktflug ist gestrichen, deshalb fliege ich bis Manchester und nehme dann die Bahn.
Pleased to meet you. Hello, Barry.
Okay?
Yes.
Barry Chung holt mich ab. Ein älterer Herr, 83 Jahre alt, wirkt aber viel jünger. Vielleicht, weil er noch so viele Haare hat. Viel mehr als ich auf jeden Fall.
No, voice is gone.
Your voice is gone.
Er hat ein bisschen Husten, sagt er. Ich kenne Barry natürlich von Fotos, aber als er jetzt vor mir steht, ist das irgendwie irreal. Der Typ, der mit im Bus nach Hamburg saß, die Beatles als fast noch Schülerband kennt, das erste Konzert auf dem Kiez miterlebt hat, der will mit mir jetzt durch Liverpool fahren? Barry hat eine richtige Tour vorbereitet. Er will mir alles zeigen. Den Ort, wo John und Paul sich das erste Mal getroffen haben, dann die Schule, auf die er gemeinsam mit Paul und George ging und dann Mittagessen bei Strawberry Fields. Da ist ein nettes Café. Ist das okay für mich? Fragt Barry mit einem Lächeln. Wie bitte? Klar. Ich brauche ein bisschen, bis ich mein Glück fassen kann. Der Traum eines jeden Beatles-Fans. Ich kriege eine private Tagestour durch Liverpool an alle entscheidenden Orte mit einem alten Kumpel der Beatles von früher, den fast noch niemand interviewt hat. Ich habe das Gefühl, ich sitze in einer Zeitmaschine und nicht in einem roten Golf, mit dem ich Barry jetzt den ganzen Tag durch Liverpool fahren wird. Warum ist er eigentlich damals überhaupt dabei gewesen, auf der Fahrt nach Hamburg? 1960 ist er 19 Jahre alt, gerade mit der Schule fertig, genau wie die Beatles. Seine Ausbildung als Bauingenieur soll bald losgehen. Bis dahin hat er frei.
For some reason, my sister asked me, "Oh, but we're going to Hamburg. Would you like to join us?"
Willst du mit nach Hamburg? Fragt seine Schwester Barry.
So I said, "Yes, of course." So that's the way it happened.
Just come abroad, just to see something.
So yes.
For an adventure.
Adventure, so yes. Good way to spend your summer holidays.
Ein Abenteuer. Warum nicht? Barrels Mann ist Alan Williams, der Manager der Beatles. Und der Busfahrer in diesem komischen Hamburg-Trip. Dass der Manager die Band selbst chauffiert und noch seine Frau und seinen Schwager mitnimmt, ist, naja, ein bisschen ungewöhnlich. Aber dazu später mehr. Barry Chung fährt mit mir zu John Lennons alter Schule. Quarry Banks High School, so heißt es damals. Hier spielt sozusagen der Prolog unserer Geschichte. Ein imposantes Gebäude, Backstein, hohe Giebel, im neogotischen Stil erbaut, im 19. Jahrhundert. Sieht fast ein bisschen aus wie Hogwarts, nur ein bisschen kleiner. Inzwischen laufen hier Mädchen und Jungen in dunkelblauen Schuluniformen herum. Früher war es eine reine Jungenschule. John Lennon ist gut in Zeichnen und Musik, aber schlecht in den anderen Fächern. Mit 16 gründet er eine Schulband, The Quarrymen. Eine Skiffle-Band, das heißt, sie spielen einfache, rhythmische Folkmusik, damals total angesagt. Und geht schon ein bisschen in Richtung Rock'n'Roll, so in der Art von Lonnie Donegan, einem britischen Skiffle-Musiker, der ein Vorbild für viele junge Musiker ist. Auch für John. Mit ein paar Griffen kriegt man solche Songs gut hin. Mit einer Gitarre und zum Teil selbstgebauten Instrumenten, einem sogenannten Teekistenbass und einem Waschbrett zum Beispiel. Bei Konzerten steht John, ganz cool, vorne mit der Gitarre und singt. Besonders er kommt gut an. Und dann ist da dieses Gemeindefest, der St. Peter's Church, am 16. Juli 1957. Es gibt Fotos von diesem Tag. Die Quarrymen mit ihren Instrumenten auf der Ladefläche eines Lastwagens. Vorn in der Mitte John Lennon im Karohemd mit Elvis-Tolle. Sie spielen einfache Lieder nach.
Paul met me the first day I did Bebopalula live on stage.
John versucht so zu singen wie Gene Vincent auf dieser Aufnahme.
Well, Bebopalula, she's my baby.
Er ist ein bisschen aufgeregt, der Song ist neu im Programm. Die Quarrymen machen jetzt schon mehr Rock'n'Roll als Skiffle. Das kommt gut an bei den Leuten. Auch im Publikum ein schmächtiger 15-Jähriger mit roten Wangen. Ein Freund hat ihn mit hierher gebracht. Der Sänger ist gut, fällt ihm auf. Selbst hat er gerade erst Gitarre spielen gelernt, schreibt schon eigene Songs. Es ist Paul McCartney.
We were backstage, they'd done a little set in the afternoon and they were getting ready to do one in the evening.
Paul geht mit backstage. Die Band hat noch einen zweiten Auftritt am Abend.
And John was loosening up a little bit and he'd had a bit of a beer and I was I don't know, pretty young kind of thing and I as he leaned over kind of
John hat schon ein paar Bier getrunken. Er ist halt schon 2 Jahre älter.
You know, I was playing on the piano and stuff. He leaned over, you know, this beery breath. I thought, oh dear.
Der gemeinsame Freund stellt die beiden einander vor und sagt, Paul kann auch Gitarre spielen, ziemlich gut. Okay, lass hören. Jemand drückt Paul eine Gitarre in die Hand und der spielt den angesagten Rock'n'Roll-Song 20 Flight Rock von Eddie Cochran. Ein Song, den Paul auch später gern noch bei Konzerten gespielt und die Kennenlerngeschichte dazu erzählt hat. Schon an diesem Tag im Sommer 1957 ist der 16-jährige John Lennon beeindruckt von Pauls Können. Der Song ist schnell und hat viel Text. Und den kennt Paul. Und noch etwas fällt John auf. Der 15-Jährige vor ihm ist Linkshänder und spielt mit einer geliehenen Rechtshänder-Gitarre. Spiegelverkehrt. Er greift anders und schlägt die Gitarrenseiten von unten an. Genial. Irgendwie. Findet auch John Lennon.
And I turned around to him right then on first meeting and said, do you want to join the group? And I think he said yes the next day.
Paul ist also in der Band. Paul kennt einen Typen aus dem Schulbus, George. Der ist noch ein Jahr jünger, also 14. Und er spielt noch besser Gitarre. John nimmt auch ihn in die Band auf. Das war's mit den alten Quarrymen. John schmeißt die anderen Jungs raus. Sie nennen sich bald Johnny and the Moondogs. Zuerst. Dann Long John and the Silver Beatles. Noch mit einem Doppel-E. Sie spielen auf Hochzeiten, Betriebsfeiern und in Kneipen. Kurz nachdem die Band sich gefunden hat, ist John Lennon mit der Schule fertig und geht auf die Liverpooler Kunstschule. Er ist begabt, zeichnet zum Beispiel Comics und behält die Liebe zur Kunst übrigens ein Leben lang. Auf der Kunstschule in Liverpool lernt er Stuart Sutcliffe kennen. Ein cooler Typ, talentierter Maler, der Star der Schule. Paul ist ein bisschen eifersüchtig, aber auch irgendwie fasziniert von Stuart. Und dann ist da die Idee, den können sie doch gut in der Band gebrauchen. Schließlich fehlt ihnen noch ein Bassist. Paul und John überreden Stuart, vom Geld für ein verkauftes Bild einen Bass zu kaufen. Spielen kannst du nicht, aber er sieht unheimlich gut aus. Im Mai 1960 wird Stuart Mitglied der Silver Beatles. Wie viele Bands spielen sie manchmal im Jacaranda in Liverpool. Eine Kneipe mit Bühne, die von Alan Williams und seiner Frau betrieben wird. Genau, der Alan Williams mit dem Bus. Er vermittelt Auftritte, wird also so etwas wie ihr Manager. Auch hier ist Rock'n'Roll das nächste große Ding. Und der Trend, der die Beatles nach Hamburg bringt. Um das zu erklären, muss ich hier etwas ausholen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. Der Rock'n'Roll kommt Mitte der 50er Jahre auf. Zuerst in den Südstaaten der USA. Eine Mischung aus Rhythm and Blues und Country, aus Gospel und Jive. Ein Hexengebräu von Musik, zu dem man wild tanzen kann. Sehr wild.
Now, ladies and gentlemen. Yes, that's right. Elvis Presley.
1956 tritt Elvis Presley in der Ed Sullivan Show auf. Ein Schlüsselmoment der Popmusikgeschichte. Er wackelt wild mit den Hüften, tanzt cool und sexy. Der Auftritt macht ihn zum Superstar und ist der Durchbruch für den Rock'n'Roll. Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry werden zu Stars. Diese neue Musik aus den USA infiziert auch die jungen Leute in Deutschland. Die wollen zu dieser Musik abtanzen. Spätestens 1960 ist auch dem Hamburger Kiezwirt Bruno Koschmider klar, wenn er seine Läden vollkriegen will, muss er Rock'n'Roll bieten. Live. Vor allem in seinem wichtigsten Club, dem Kaiserkeller in der Großen Freiheit. Er engagiert für weniger Geld aus den Niederlanden einige sogenannte Indo-Rock-Bands, deren Mitglieder zum Beispiel aus Indonesien kommen. Läuft aber nicht so. Dann versucht er es mit deutschen Rock'n'Roll-Sängern. Peter Kraus, Ted Herold und Tommy Kent zum Beispiel. Tommy wird in der Hamburger Beatles-Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Peter, Ted und Tommy, das sind aber nur Schlagersänger mit ein bisschen Hüftschwung. Sehr deutsch, sehr harmlos.
Wir sind verliebt, nur ich muss traurig sein.
Und noch schlimmer, sie alle singen zu Playback. Das funktioniert nicht. Die Gäste im Kaiserkeller wollen Liveband. Aber solche Bands gibt es in Deutschland nicht. Und Bands aus den USA sind viel zu teuer für einen Hamburger Kiezwirt. Schließlich findet Bruno Koschmider bezahlbare Bands aus England. Tony Sheridan and the Jets, sie sind die ersten. Und Derry and the Seniors aus Liverpool, vermittelt von Alan Williams. Am 31. Juli steht die Band zum ersten Mal auf der Bühne im Kaiserkeller. Und Brunos Plan funktioniert. Das Publikum kommt, tanzt und trinkt. Junge Leute. Nicht nur Seeleute auf Landgang, nein, Lehrlinge, Schüler, die Kiezjugend. Sie feiern die Musik und geben Geld aus für Drinks. Koschmider will jetzt auch im Indra Live-Musik anbieten. Seinem anderen Laden am dunklen Ende der Großen Freiheit. Bis jetzt ist das ein Stripclub. Er wendet sich wieder an Alan Williams. Hast du noch eine Band? Am besten wieder 5 Musiker. Aber auch der Saxophonist von Derry and the Seniors wendet sich an Alan. Er hat eine große Sorge. Er weiß, dass Alan inzwischen auch die Beatles managt, die er aus Liverpool kennt, und bittet ihn, bloß nicht die Beatles zu schicken.
Do not send that awful band, that bum group, the Beatles over.
Bum group, also Pennergruppe? Gurkentruppe? Die Beatles? Naja, er hat da irgendwie einen Punkt. So hören die sich nämlich ungefähr an damals. Das hier sind Aufnahmen, die ziemlich unbekannt sind. Aufgenommen in der Fortheland Road bei Familie McCartney zu Hause.
Sometimes I borrow a tape recorder.
Mit dem Tonbandgerät der Nachbarn.
Grundig with a little green eye.
Ein altes Gründiggerät mit magischem Auge.
And we sort of go around to my house and try and record little things. I remember doing Hallelujah, I just love her so.
Sie haben einen Eddie Cochran Song aufgenommen. Hallelujah, I love her so.
Very bad quality. But I think a couple of those still exist.
Veröffentlicht wurden von diesen historischen Aufnahmen nur wenige Ausschnitte auf dem Anthology 1 Album. John Lennon, George Harrison und Paul McCartney. Ziemlich lahm, oder? Sie haben überhaupt noch keinen Schlagzeuger. Das Klopfen, das in der Aufnahme manchmal zu hören ist, das kommt von Mike, Pauls jüngerem Bruder, der vermutlich auf einen Gitarrenkoffer schlägt, um das Schlagzeug zu ersetzen. Okay, die Tonqualität ist auch nicht besonders gut. Alt. Selbst aufgenommen. Aber man hört, diese Jungs lieben Rock'n'Roll. Und sie können eigene Lieder schreiben. Ziemlich ungewöhnlich damals, denn die allermeisten Bands spielen nur Coversongs. Übrigens, einige dieser ersten selbstgeschriebenen Stücke sind so gut, dass sie einige Jahre später auf Beatles-Platten erscheinen. Als Bruno Koschmider aus Hamburg bei Alan Williams in Liverpool anruft und sagt, er braucht noch eine Band, hat Alan ein Problem. Alle guten Bands sind schon vergeben. Aber er will unbedingt die Geschäftsbeziehung zu Bruno aufrechterhalten und denkt sich, ich habe ja noch die Beatles. Die sind zwar nicht so richtig gut, aber probieren wir es. Er sagt zu. Allerdings brauchen sie noch einen Schlagzeuger. Paul kennt da jemanden, Pete Best. Der kann irgendwie trommeln, also fragt Paul ihn einfach, ob er mit nach Hamburg kommt. Und Pete sagt ja. Ihr erinnert euch, Pete Best ist der Typ, der nie auf meine Mails geantwortet hat. Seiner Mutter Mona Best gehört damals der Casbah Coffee Club in Liverpool. Da sind die Beatles, also John, Paul und George, mit Stuart zusammen zum ersten Mal aufgetreten, allerdings noch unter anderem Namen. Als ich in Liverpool bin, fährt Barry Chung mit mir dahin. Eine Villa im viktorianischen Stil, ein bisschen außerhalb. Ziemlich schick. Es heißt, Pete's Mutter Mona hat das Geld dafür bei einer Pferdewette gewonnen und hatte dann die Idee, im Keller einen Musikclub zu eröffnen. Der Casbah Coffee Club liegt in einem östlichen Vorort, eigentlich zu abgelegen, um ein Hotspot für Musik zu sein. Barry parkt an der Straßenseite davor. Hohe Bäume, lange Auffahrten, hier ist wirklich eine Villengegend. Das Casbah Café wird gerade zum Bed and Breakfast umgebaut, es ist geschlossen. Auf der Auffahrt steht ein Schuttcontainer, aber das alte Café-Schild ist noch zu sehen. Wir machen ein paar Fotos. Es ist schon später Nachmittag, es ist die letzte Station auf unserer Liste. Danach wollen wir was essen gehen. Und dann passiert etwas komplett Unglaubliches. Barry zischt mir zu. Okay. Ucke, it's Pete! Ich drehe mich um. Ein Mann schlendert die Schotterauffahrt runter, weiße Haare, Schnurrbart, offenes Jeanshemd über einem bunten T-Shirt.
Pete, can you remember me from 1960?
Pete, kennst du mich noch?
Barry Chung.
Yeah.
In the minibus.
Yeah, yeah.
You can't.
Es ist wirklich Pete Best, der erste Schlagzeuger der Beatles. Ich kann's nicht fassen. Pete guckt Barry an, überlegt kurz und dann weiß er...
Barry's really younger brother, yeah. Well, nice to meet you. Let's shake hands.
Klar, du bist doch Barry's Bruder. Die schütteln sich die Hand, umarmen sich dann beinahe. Diese beiden alten Männer begegnen sich in diesem Moment das erste Mal, seitdem sie vor mehr als 60 Jahren zusammen im Kleinbus von Barrys Schwager nach Hamburg gefahren sind. Barry stellt mich kurz vor und erklärt, was ich mache. Wir machen noch schnell ein paar Fotos, denn Pete will los. Auch sein Bruder kommt und drängt zum Aufbruch. Ich kann Pete Best noch schnell fragen, welche Erinnerungen er an Hamburg hat.
Do you have good memories from Hamburg?
Oh, yeah, lots of
good ones or not so good ones?
Good ones, good
ones.
Dann schütteln wir uns nochmal die Hände. Hoffentlich vergehen nicht nochmal 60 Jahre, bis wir uns wiedersehen, sagt er noch zu Barry. Dann steigt er gut gelaunt ins Auto, winkt nochmal und fährt weg. Pete Best, den wir gerade ziemlich zufällig getroffen haben. Was für ein Finale unseres Tages und meiner Reise nach Liverpool. Als wir wieder im Auto sitzen, müssen Barry und ich uns erstmal wieder beruhigen. Das Highlight des Tages. Autofahren kann er jetzt erstmal nicht. Wären wir 5 Minuten früher oder später gekommen, hätten wir Pete verpasst. Zwei Monate nach meinem Besuch in Liverpool hat Pete Best sein Bed and Breakfast dann übrigens wirklich eröffnet. Die Casbah Coffee Club Suites. Ich habe Bilder im Internet gesehen. Sehr geschmackvoll. Man kann zum Beispiel die Lennon Suite über Airbnb buchen. 219 Euro pro Nacht. Da sind noch einige Termine frei. Nicht so preiswert, dafür an einem wirklich historischen Beatles-Ort. Das würde mich schon reizen. Wir springen wieder zurück ins Liverpool des Jahres 1960. Viele Gedanken über das Engagement in Hamburg hat sich der damalige Beatles-Manager Alan Williams nicht gemacht. Er ist eher ein, sagen wir mal, hemdsärmeliger Typ. Zum Beispiel haben die Beatles gar keine Arbeitserlaubnis für Deutschland. Und George ist, wie schon erwähnt, erst 17, also noch minderjährig. Beides wird später noch eine entscheidende Rolle spielen. Alan braucht die Einwilligung der Eltern und von John Lennons strenger Tante Mimi, bei der er aufwächst. Und die absolut nicht einverstanden war.
They were fighting them all the time. Mimi did not want John to go to Hamburg.
Das ist Julia, die Halbschwester von John Lennon. Auch sie habe ich in Liverpool getroffen. Auch eine der wenigen Zeitzeugen, die es noch gibt. Sie ist jetzt 77, eine zarte Person mit so halblangen Locken, blitzenden Augen hinter ihrer runden Brille und einem sehr ansteckenden Lachen. Was mich total umhaut, Julia sieht John unglaublich ähnlich. Und erinnert sich noch ganz genau an die Reaktion von Tante Mimi damals.
She said, you're too young. You cannot go to a foreign country.
Auf keinen Fall soll John nach Hamburg. Er ist viel zu jung. Und dann noch, um Rock'n'Roll Musik zu machen.
Oh, don't even mention that.
Aber John ist schon 19. Er besorgt sich mit Hilfe seiner Geburtsurkunde selbst einen vorläufigen Reisepass. Und Alan, der Manager, kann eine Sache richtig gut quatschen.
Oh, he could talk, yes, certainly was. He spends his whole life doing that.
Barry meint, dass Alan Johns Tante und die Eltern der anderen überzeugt hat, weil er die Jungs selbst mit dem Bus nach Hamburg bringen würde. Und weil seine Frau Beryl, also Barrys Schwester, auch mitkäme. Die schmeißt nämlich nicht nur abends mit Alan das Jacaranda, sondern ist eigentlich Lehrerin und ziemlich beliebt. Die Eltern haben trotzdem Sorge. Pauls Vater warnt ihn. Er hat schon von St. Pauli gehört. Georges Mutter kompensiert das auf andere Elternart.
George's mother baked them biscuits and cakes in case they didn't have food in Hamburg. So his suitcase was full of homemade cooked food from George's mom.
George hat offenbar einen ganzen Koffer voller Kekse und Kuchen dabei. Na, was soll da schon schief gehen? Im August 1960 machen sich die Beatles also auf den Weg von Liverpool nach Hamburg. Im Morris J2, dem Kleinbus ihres Managers Alan Williams. Mit an Bord sind außerdem Alans Frau Beryl und eben ihr Bruder Barry. Und Lord Woodbine, ein Geschäftspartner von Alan. Sie tuckern zuerst nach London. Da holen sie den letzten Mitreisenden ab, einen Übersetzer namens Herr Steiner, ein Österreicher. Keiner weiß, was aus dem geworden ist.
Herr Steiner, in the MS. And we arranged to meet him in the Soho district of London on our way down.
What happened to him?
Well,
nobody knows.
Nobody knows.
Vielleicht hat sich Alan den Namen auch nur ausgedacht. Barry ist sich nicht sicher. 10 Leute in einem Minivan mit 11 schmalen Plätzen. Es ist ziemlich eng auf dieser langen Fahrt.
There was 10 people all together and drum set, guitars and all my personal luggage and speakers. So it was very crowded.
Hinten sind so seitliche Bänke, dazwischen die Beine, das Schlagzeug, die Gitarren und das Gepäck, das nicht auf dem Dach ist. Und Verstärker, jeder Beatle hat einen dabei. Von London geht es nach Harwich. Viel mehr als 80 km/h sind nicht drin. Wer schon mal in England war, kennt die Straßen und ahnt, wie schlecht sie damals waren. In Harwich geht es mit dem Bus auf die Fähre. 10 Stunden später kommen sie in Hoek van Holland an.
Decided to take a photograph.
Barry macht ein Foto davon. Er macht überhaupt alle Fotos auf dieser Tour, denn er hat als einziger eine Kamera dabei.
It turns out that I was the only person on board that had a camera.
Aber nur einen Film leider. Er ahnt ja nicht, dass er hier mit einer Band unterwegs ist, die schon bald weltberühmt sein wird. Trotz der langen Fahrt, der Enge im Bus und obwohl sich gar nicht alle Reisenden kennen, sie haben viel Spaß. Aber Barry fällt auf, dass niemand weiß, wer sie sind.
I realized there was nothing on the bus that say who we were. There would have been Dutch newspapers. And we ripped them up and form a couple of signs that says The Beatles.
Also reißen sie Buchstaben aus Zeitungen raus und basteln ein Schild.
They ripped out the capital letters one by one and stuck them on the inside of the van with saliva or, as we in Liverpool, we call this spit. It was meaningless to people.
The Beatles, mit Spucke an die Scheibe geklebt. Bedeutungslos für alle anderen. Noch. Im niederländischen Oosterbeek machen sie Halt. Hier ist der Friedhof der Gefallenen der Schlacht von Arnhem, 1944 im Zweiten Weltkrieg. Es sind vor allem Briten, die hier zu Tode kamen. Ja, Oosterbeek liegt auf dem Weg, aber dennoch. Ungewöhnlich, dass eine junge Band auf dem Weg zu einem Engagement hier einen Stopp einlegt. An einem Kriegerdenkmal. Aber für die zusammengewürfelte Reisegruppe ist das irgendwie keine Frage.
We decided to go there and pay our respects to the fallen. That's what we did. It's only 15 years or so since they were killed, so although we thought we were looking at history.
15 Jahre nach Kriegsende, für die Teenager eine Ewigkeit. Es gibt ein Foto, das die Band vor dem Mahnmal zeigt. Paul, George, Pete Best, der Schlagzeuger und Stuart Sutcliffe mit cooler Sonnenbrille. John Lennon fehlt auf dem Foto. Er wartet im Bus, will nicht aussteigen. So viele tote junge Männer, das ist wahrscheinlich zu viel für ihn. An der niederländisch-deutschen Grenze muss die Reisegruppe anhalten. Passkontrolle. Schengen gibt's noch nicht. Die Grenzpolizisten fragen, natürlich, nach dem Grund der Einreise. Und was die Instrumente denn sollen, wollen die Jungs etwa als Musiker arbeiten? In Deutschland? Alan könnte jetzt leicht panisch werden, denn ein Minderjähriger an Bord, niemand hat eine Arbeitserlaubnis. Aber wie gesagt, Alan kann quatschen. Studenten, sagt er lässig, das sind Studenten in meinem Bus, die machen gern Musik. Und das reicht den Grenzpolizisten. Die Fahrt kann weitergehen. Endlich, nach 2,5 Tagen Fahrt, kommt die Reisegruppe in Hamburg an. Nach der improvisierten Übernachtung auf den Ledersitzen im Club folgt die nächste Enttäuschung. Die Beatles sollen gar nicht, wie erwartet, im Kaiserkeller spielen, sondern im viel kleineren Indra, einem Striplokal am dunklen Ende der großen Freiheit. Barry Chung erinnert sich noch gut an das Indra. Vor allem an den anderen Programmteil. Denn die Beatles wechseln sich mit einer Striptease-Nummer ab.
And the ladies that came to do the striptease, they arrive in their street clothes, with a little suitcase, and go into this.
Die Frauen kommen in Alltagskleidung und ziehen sich direkt neben der Bühne um, in einer Art Umkleide, ziemlich durchsichtig.
They were standing in front of the light, so you could see a silhouette of them, I guess in change from the street clothes into the stage clothes. They then come out, do the striptease on the stage, and then go back in, do the same thing in reverse, and then reappear in the street clothes, and off they went.
Und nach der Show wieder zurück in die Umkleide, Straßenklamotten anziehen. Das Indra gibt es immer noch. Ich will ein Gefühl dafür bekommen, für diese ersten Auftritte, und verabrede mich deshalb mit Stefanie Hempel. Sie ist Musikerin, Sängerin und die Expertin für die Hamburger Jahre der Beatles. Seit 20 Jahren macht sie Führungen auf St. Pauli, Hempels Beatles-Tour. Sogar John Lennons Schwester Julia hat die Führung schon mal mitgemacht.
She was phenomenal. It was raining. She was cheerful.
Natürlich hat es geregnet, als Julia in Hamburg war. Aber das hat Stefanis Laune keinen Abbruch getan.
She brought the story alive for us more than any official tour. She took us to all the bars.
Stefanie Hempel hält die Geschichte der Beatles in Hamburg am Leben. Wir treffen uns am Beatlesplatz, Große Freiheit, Ecke Reeperbahn. Den Platz gibt es seit 2008. Etwas verloren stehen da Metallfiguren der Musiker als Silhouetten. Viele Touristen lassen sich in den Umrissen ihres Lieblings-Beatles fotografieren. Der Boden soll eine Schallplatte darstellen. Granitplatten und dazwischen Edelstahlbänder mit eingravierten Songtiteln der Beatles. Im Boden sind Lampen versenkt, die abends abwechselnd leuchten. So bekommt man mit viel Fantasie den Eindruck eines rotierenden Plattentellers, wenn sie nicht gerade kaputt sind.
Hi Steffi, hallo Steffi.
So, welches ist dein Lieblingsbeatle, Steffi?
Hier habe ich gesehen, bei Paul ist ein St. Pauli-Aufkleber, habe ich gesehen.
Ja, also ich kann nicht anders, ich muss John sagen. Es war einfach von Anfang an John, seit ich mit 9 Jahren Fan geworden bin. Es geht nicht anders. Ich hatte zwischendurch immer...
Aber wechselt das nicht? Wollte ich sagen, das wechselt doch in Lebensphasen, oder nicht? Ne?
Phase. Und ich weiß, sie gehören natürlich alle zusammen. Sie sind irgendwie wie Familie mittlerweile. Aber John war meine erste große Liebe.
Okay.
Ihre Ukulele hat sie in einem kleinen Koffer dabei. Sie singt bei den Führungen immer. Gern mit den Leuten zusammen.
There are places I remember all my life.
Als ich entschieden habe, diesen Podcast zu machen, war klar, ich brauche Stefanie als Expertin zum Nachfragen. Und damit sie mich nochmal mitnimmt an die Orte, die für diese Geschichte eine Rolle spielen. Das Indra ist unsere erste Station.
Jetzt direkt vom Indra, hier ist eine Plakette davor, da steht drauf, am 17. August 1960 betraten die Beatles die Bühne des Indra. Es war ihr erstes Deutschland-Engagement und der Beginn einer großen Karriere. Ja, das kann man wohl sagen.
Wir gehen rein. Den Wirt, Sam, den kennt Stefanie natürlich. Sie kennt hier sowieso jeden.
Hallo Sam.
Es ist mittags. Sam hat extra für uns aufgeschlossen. Er räumt auf. Hinter der Bar sind die Beatles in einem kleinen Schaukasten zu sehen und auch an einer Wand hängen Fotos von ihnen.
Aber die Bühne ist früher an dieser Seite gewesen, an der Längsseite. Ah, alles klar.
Und natürlich auch viel kleiner, weil es drehte sich ja noch.
Nee, ist ja völlig klar.
Die Bar war auf dieser Skizze da drüben. Da waren so Separis. Hier vorne waren so Tische und Stühle, also in diesem Bereich quasi. Und da war die Bühne und die sah relativ schmal aus.
Ja, ja, das war eine kleine Bühne.
Ah, okay. Das Indra ist ein kleiner Club. Heute finden hier Konzerte statt für etwa 250 Menschen oder Comedy, dann bestuhlt für etwa 100 Leute. Sam muss sich immer wieder neu überlegen, wie er den Laden vollkriegt, Umsatz macht. Die Beatles-Fans, ja, die kommen und nerven manchmal, weil sie nichts konsumieren.
Also die rennen dann rein, wie das heutzutage so ist. Insta-Story ist schon an. Einer geht auf die, rennt auf die Bühne. Ich wollte nur ein Foto machen. Sorry, we are from Poland. Sorry, we are from South Korea. Da sage ich, ja, schön, aber trotzdem auch South Korea. Und würde ich fragen, darf ich mal ein Foto machen?
Am 17. August 1960, am Abend nach ihrer 36-stündigen Anreise, betreten John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe und Pete Best die flache Bühne im Indra, in jenem Lokal am dunklen Ende der großen Freiheit. Sie haben nicht besonders viel Platz, neben ihnen ist ja die Umkleide der Stripperin nur mit einem Vorhang abgetrennt. Es gibt ein Foto von diesem Abend. Es hängt hier auch neben dem Eingang. Die 5 Beatles sehen sehr jung aus, sind sie ja auch. Stuart, der Älteste, ist gerade 20, George, der Jüngste, erst 17. Sie tragen billige lila Sakkos, die Pauls Nachbar in Liverpool noch schnell genäht hat. Mit Ausnahme von Pete, der trägt ein schwarzes Hemd und ein lila Schlips, weil er ja erst so spät dazugekommen ist. Stuart trägt natürlich außerdem seine coole Sonnenbrille. Sie sehen blass aus unter ihren Elvis-Tollen und wirken ein bisschen unsicher. Und dann beginnen sie zu spielen. Ein historischer Moment. Nur weiß das damals niemand. Und kann auch niemand ahnen, denn die Befürchtungen, dass es diese neue Band einfach nicht drauf hat, scheinen sich schon am ersten Abend im Indra zu bestätigen. Nächstes Mal bei Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen sind schon jetzt in der ARD Audiothek. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Projektleitung Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Executive Producer Stefan Ford. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Hempel, der Expertin für diese Zeit, an Barry Chung und an alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Und an Birgit Labs und Julia Kaiser für den Support. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir doch an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Wenn euch Becoming the Beatles gefallen hat, dann hört doch auch mal bei den SWR 1 Meilensteinen vorbei. Die Kollegen schnappen sich in jeder Folge ein legendäres Album der Pop- und Rockgeschichte und erklären nochmal, warum das Album so erfolgreich geworden ist, was die Platte so besonders macht, und vor allem gibt's großartige Funfacts zu den größten Musikstars aller Zeiten. Von Beyoncé über Nirvana bis Frank Zappa ist für jeden was dabei. Natürlich auch die Beatles. Perfekt, um bei einem Feierabendbier mit lustigem Musik-Nerd-Wissen anzugeben und natürlich, um diese besonderen Alben nochmal ganz neu zu entdecken. Eine neue Folge gibt's jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Pro-Tipp: erst den Podcast zum Album hören und dann direkt nochmal das Album anmachen.